Ja, zuallererst einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite an euch alle. Schön, dass so viele heute sich aufgemacht haben. Das Wetter ist ja irgendwie nicht das Einladendste heute. Umso wichtiger war es mir, euch nicht nur ein Wort mitzubringen, sondern auch ein paar Blumen, die ich dieser Tage mal fotografiert habe. Und das ist mein Blumenstrauß an euch und ein wenig Farbe in dem doch grauen Morgen. Und es ist halt einfach immer wieder schön, auf die Schöpfung zu schauen und auf das, wie liebevoll Gott eigentlich bestimmte Dinge macht und für uns auch bereithält. Und an dieser kleinen Freude wollte ich euch gerne teilhaben lassen. Zur Predigt. Das Leben ist aus menschlicher Perspektive ja von vielen Unsicherheiten geprägt. Damit sage ich euch wahrscheinlich nicht wirklich was Neues. Auf jeden Fall beschäftigt mich das doch immer wieder, beruflich sowieso und aber auch durchaus persönlich. Und mein Eindruck ist, dass die Menschen eben gerade auch in der aktuellen Zeit, und da steht sicherlich die Corona-Pandemie auch stellvertretend für viele Themen, die wir so haben in der heutigen Weltzeit, dass die Menschen auch immer wieder viel Hoffnung entwickeln, und zwar menschliche Hoffnung. Und ich bleibe bei dem Beispiel von der Pandemie. Ja, die Menschen entwickeln die Hoffnung, dass die Inzidenzen nicht hochgehen oder dass die nicht zumindest nicht weiter ansteigen. Die Menschen hatten gerade aus dem letzten Jahr heraus gehofft, dass ein Impfstoff gefunden wird und dass der doch Heilung geben möge. Jetzt hoffen wir alle darauf, oder jedenfalls viele von uns, dass wir möglichst bald geimpft werden und wieder ausscheren können aus vielen Beschränkungen, die wir momentan erleben. Und zu allerletzt hoffen wir, glaube ich, auch, oder hoffen jedenfalls viele Menschen, dass sie zurückkehren können in ein altes Leben. In etwas, das sie vor der Pandemie irgendwo kennengelernt, bestens eingeübt und wunderbar praktiziert haben. So nehme ich das jedenfalls in den Medien wahr und so lebe ich das auch in persönlichen Gesprächen. Und ehrlich gesagt, mein Eindruck ist, dass wir vielleicht wie selten so hier ganz besonders erleben, dass das Leben von Rückschlägen geprägt ist. Und damit müssen wir irgendwie klarkommen. Das ist so. Und deswegen ist es gut, wenn man eben nicht nur seine Hoffnung auf die Dinge in der Welt setzt. Und damit meine ich neben dem Glauben, den wir haben dürfen, denke ich da durchaus auch an Dinge, die wirklich in der Welt begründet sind, ihren Ursprung dort haben. Ich denke an Materialismus, ich denke auch an verschiedene Theorien und auch Ideologien. Ich denke, es ist gut, wenn man an eine lebendige Hoffnung glaubt. Das Problem mit der Hoffnung ist halt nur, dass man sie nicht ohne weiteres sieht. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns damit etwas eingehender beschäftigen, nämlich anhand vom Wort Gottes, was es mit der Hoffnung, was es mit der lebendigen Hoffnung auf sich hat. Und so habe ich diese Predigt auch überschrieben mit Glaube an die lebendige Hoffnung. Glaube an die lebendige Hoffnung. Lasst uns gemeinsam den Römerbrief aufschlagen und dort im Kapitel 5 die ersten 5 Verse lesen. Römer 5, 1 bis 5. Ich lese aus der Schlachterübersetzung vor. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ich habe die Predigt in vier Teile unterteilt und der erste Teil, den habe ich überschrieben mit aus Glauben gerechtfertigt. Und wir beziehen uns auf den ersten Vers dabei und müssen ja schon auch nochmal insoweit auf das vierte Kapitel schauen. In dem vierten Kapitel erklärt Paulus anhand von Abraham und auch David, dass nicht die Werke zur Gerechtigkeit bei Gott führen. Und wir wissen ja auch, dass die Werke nur allzu häufig von den Umständen, siehe mein Vorwort eben auch, dass die Werke womöglich von Umständen abhängen, ja, oder auch der persönlichen Kraft, einfach der persönlichen Konstitution. Nein, wir lernen daraus, dass allein der Glaube rechtfertigt und das heißt gerecht macht vor Gott. Manfred hat vor einiger Zeit über Abraham gepredigt. Das ist mir wieder ein Stück weit auch in den Sinn gekommen. Und auch hier wird Abraham nochmal uns als Vorbild vor Augen gestellt. Abraham wurde nicht schwach im Glauben. Er zweifelte nicht an der Verheißung, die Gott durch sein Wort gegeben hat. Abraham wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Er war überzeugt, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Und so können wir eigentlich für uns daraus lernen, dass Glauben eigentlich heißt, dass wir heutzutage neutestamentlich annehmen, dass Jesus um unserer Übertretung willen dahingegeben wurde. Und dass Gott den Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Um unserer Rechtfertigung willen. Und im Glauben wollen wir annehmen, dass die Erlösung nur in Christus Jesus ist, wie es im dritten Kapitel vom Römerbrief heißt. Und so ist es ein kleines Glaubensbekenntnis, das wir hier eigentlich im Römerbrief bis daher finden. Und wir dürfen aus Vers 2 jetzt hier wieder im fünften Kapitel wissen und lernen, dass wir Zugang im Glauben bekommen zu der Gnade, die, wenn wir sie annehmen, sie uns auch in den Glaubensgehorsam führt, in die Nachfolge hinein. Rechtfertigung und Gerechtigkeit vor Gott aufgrund von Glauben ist eine Tatsache, liebe Geschwister. Das ist nicht etwas, das wir herbeiführen könnten durch Werke. Und es hängt ganz entscheidend davon ab, dass du dich auf diese Tatsache einlässt, dass du dich auf den Glauben einlässt, damit du gerechtfertigt bist vor Gott. Und es ist ein einmaliger Vorgang und es liegt allein bei uns Menschen, ob wir eines Tages einmal entschieden haben oder das hoffentlich möglichst bald tun, dass wir das im Glauben auch wirklich annehmen wollen. Und noch einmal, es ist kein Prozess, über den wir hier sprechen, der durch Werke oder durch eigenes Zutun entsteht, sondern es ist dadurch, dass wir im Glauben annehmen, was uns das Wort hier an dieser Stelle sagt. Und wir müssen nicht uns krumm machen und viele Treppenstufen über eine lange Zeit hinweg hinaufgehen, um irgendwann ein solches Ziel zu erreichen. Da bin ich sehr froh und sehr dankbar drum, weil ich einfach weiß, wie nachlässig ich auch sein kann und wie sehr man manchmal vielleicht auch abkommt von bestimmten Wegen. Ja, vielmehr möchte ich unseren gemeinsamen Blick darauf lenken, dass Gott uns hier ein Angebot macht. Er will Frieden mit dir und mit mir. Aber wieso eigentlich Frieden? Wieso eigentlich Frieden mit Gott? Was habe ich denn getan? Und hier müssen wir auch noch mal vielleicht einen Schritt zurück tun und uns einfach vor Augen stellen, dass wir vielleicht einmal in viel Streit gelebt haben, in viel Ungehorsam vor dem Herrn gegenüber. Dass wir gegen Gottes Gebote verstoßen haben, als wir Gott so noch nicht gekannt haben. Und der Verstoß gegen Gottes Gebote löst auch den Zorn Gottes aus. Und da können wir mal rübergehen in den Kolosserbrief. Und lasst vielleicht den Finger aber auch ein bisschen drin. Ja, Kolosser Kapitel 3, im Prinzip im Vers 5, aber ich komme gleich auf Vers 6. Im Vers 5 wird uns nochmal vor Augen gestellt, dass es verschiedene Sünden gibt, einfach verschiedene Dinge, in denen wir ungehorsam sind, in denen wir menschlich unsere eigenen Wege gehen, losgelöst von dem, was Gott für uns und unser Leben möchte. Und dann heißt es in Vers 6, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Das ist die Folge dessen, wenn wir im Ungehorsam stehen. Und wenn ich so rausschaue und auch unter der Woche so durch den Alltag gehe, dann habe ich nur allzu oft den Eindruck, dass viele von uns, also auch wir durchaus, ja, dort, wo wir ungehorsam sind, den Zorn Gottes gar nicht erfahren. Dass die Menschen das so gar nicht unbedingt wahrnehmen. Und dann denkt man sich vielleicht, ach, das Leben geht ja so auch ganz gut. Das kennt ihr vielleicht, einen solchen Gedanken. Es funktioniert ja auch so ganz gut. Ich habe zu essen, ich habe zu trinken, ich habe Kleidung am Leib und so weiter und so fort. Aber wisst ihr, ich bin überzeugt davon, dass das Gottes Gnade ist, die an der Stelle auch diesen Menschen widerfährt, dass sie einfach noch Zeit bekommen. Zeit für eine Umkehr. Zeit, dass der Zorn Gottes sich noch nicht zeigt. Und vielleicht kommt manchmal, es kann durchaus auch sein, dass ja, wir Gläubige uns auch mit dieser Frage befassen müssen, wie schaut es aus mit unserem eigenen Ungehorsam, dort, wo wir vielleicht mal nicht ganz treu sind. Und dafür finde ich es umso wichtiger, einfach zu wissen, wie wir im Römerbrief hier lesen können, dass wir Frieden bei Gott haben. Und es ist wichtig, dass wir uns diesen Frieden, auch wenn wir mal etwas getan haben, das letztendlich Ungehorsam vor Gott bedeutet, dass wir uns des Friedens bei Gott wieder bewusst werden und dass wir uns das vor Augen stellen, damit wir diesen Blick dafür einfach auch bekommen. Ja, und wenn du noch nicht so weit bist, dass du dazu entschieden Ja gesagt hast, dann möchte ich einladen, hinzuzutreten, dass ja der Frieden Gottes über dein Leben gespannt werden kann. Dass das eine ja ganz zentrale Stellung eigentlich in deinem Leben bekommt. Und wenn du dich entschieden hast, dann stell dir das wieder vor Augen, wie groß der Friede ist, den Gott schenkt. Wir blättern im Kolosserbrief mal in das erste Kapitel vor. Und da möchte ich kurz noch die Verse 19 und 20 auch lesen. Also Kolosser 1, 19 und 20. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte. Durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Was für ein wunderbarer Glaube. Frieden, den die Welt nicht kennt. Und wenn wir auf die Welt schauen und auf das Verhalten der Menschen, und ich ertappe mich selber immer wieder dabei, dann kann es uns eigentlich hier nur darum gehen, dass wenn wir um diesen Frieden wissen, dass wir nicht den Frieden in der Welt suchen. Und deswegen sind wir herausgefordert. Und es passiert ja auch nur allzu schnell, dass wir vielleicht nicht anecken wollen in der Schule, in der Arbeit, dort, wo wir uns vielleicht in einem Verein oder in einem Freundeskreis bewegen. Und dann sagt einer was und wir wissen ganz genau, und dann nehmen wir nicht Position ein. Dann lästern wir vielleicht sogar mit. Oder wir suchen Ruhe und Frieden in der Welt, indem wir bestrebt sind, schnellstmöglich aus dieser Pandemie herauszukommen. Da gibt es ja verschiedene Gedanken und Verhaltensweisen und auch Gespräche, die hier und da stattfinden. Und ehrlich gesagt, ich fand es gut, auch dass wir von Koschmidas jetzt vorhin gerade nochmal gehört haben. Und daran können wir irgendwie auch sehen, dass das auch wichtig ist, dass wir möglichst aus dieser Krankheitswelle auch wieder rauskommen, wegen dem Leid, das viele haben an dieser Stelle, weil sie schlimm erkranken. Aber worum geht's uns dabei? Und das ist, glaube ich, an der Stelle der entscheidende Punkt. Also nicht, dass wir nicht darüber sprechen und nachdenken und auch dieses Bestreben haben dürfen. Aber was ist unser Ziel an der Stelle? Geht es uns eigentlich auch darum, dass wir möglichst unbeschwert wieder leben wollen? Dass wir in Ruhe gelassen werden wollen von diesen Themen, von dieser Erkrankung, die uns vor Augen stellt, dass wir nichts an der Stelle in der Hand haben, sondern dass es allein in Gottes Händen liegt? Ich habe mir vor Augen gestellt bei der Vorbereitung, dass zum Teil seit Jahren Krieg stattfindet in Syrien, im Jemen, im Endeffekt auch ein Kriegszustand in Myanmar, habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Wenn ich da anfange, Frieden zu suchen, es ist Krieg in der Welt. Wo geht mein Herz dahin und wo suche ich eigentlich den Frieden? Nicht, dass ich den Menschen dort, die unter schwerer Verfolgung leiden, unter Hunger und Not, ganz existenziell, mein Herz wird da wirklich erschüttert drüber und versteht mich bitte nicht falsch an dieser Stelle. Aber es geht mir darum, euch mitzunehmen und aufzuzeigen, worauf setze ich an dieser Stelle und wie verhalte ich mich zu diesen Themen, die da in der Welt sind. Es gibt inzwischen auch Cyber- oder Internetkriege. Wir mussten das in den letzten Wochen und Monaten erleben, wie mutmaßlich aus Russland und China verschiedene Angriffe gestartet werden, die auf Internetinfrastruktur, und daran hängt unser Gesundheitssystem und hängt unser wirtschaftliches Handeln ganz, ganz häufig, dass da im Endeffekt Zerstörung reinkommt. Worauf bauen wir in unserem Leben? Und bevor Corona kam, ging es um den großen Klimafrieden. Worauf bauen wir in unserem Leben? Worauf setzen wir unsere Hoffnung, ihr Lieben? Ich habe mir den Papstbesuch nicht angeschaut, jetzt im Iran. Ich hörte im Radio eine Nachricht. Ich war echt erschrocken drüber. Nicht darüber, dass der Papst in den Iran gereist ist, sondern vielmehr, was er eigentlich ausgedrückt hat und was er dort gesagt hat. Nämlich, Gott sei der Gott des Lebens. Deshalb sei es nicht erlaubt, in seinem Namen zu töten. Er redet auch vor einer islamischen Gemeinde von einem und dem gleichen Gott. Ich war echt erschrocken, ihr Lieben. Religionsfrieden würde ich das mal nennen. Und da möchte ich euch einladen, anhand von diesen Beispielen einfach auch drauf zu schauen. Klar, was findet in der Welt statt? Und lasst uns da durchaus auch genau hinschauen. Aber lasst uns vor allen Dingen auch hinschauen auf die Hoffnung und auf den Frieden, den wir nicht in der Welt haben, sondern den wir allein nur bei Gott haben. Dazu möchte ich euch einladen. Ich komme zum zweiten Punkt. oder zum zweiten Teil und habe diesen Punkt überschrieben mit Buße zum Heil. Buße heißt ja Umkehr, Umkehr zum Heil. Ja, Frieden mit Gott. Unser Leben sieht oftmals anders aus. Das habe ich versucht, irgendwo ein wenig darzustellen. Und ich möchte euch einladen, das ist meine zweite größere Textstelle, die ich mir mit euch anschauen will, dass wir in den zweiten Korintherbrief in Kapitel 7 hineingehen. 2. Korinther 7. Und dass wir uns dort die Verse 9 bis 11 anschauen. Da schreibt Paulus an die Korinther: Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, so dass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Hier finden wir nun also eine gewisse Wegbeschreibung zum Friedensangebot. Aber der Reihe nach. Paulus beginnt hier diese Ausführung. Er rechtfertigt vor den Korinther seinen Dienst und auch das von ihm verkündete Evangelium. Die Korinther sind nämlich zum Teil falschen Lehren und Aposteln nachgelaufen. Es gab in der Gemeinde von Korinth Rebellion und auch Spaltung. Und es gab einen Briefwechsel und Paulus erfährt nun, dass sie umgekehrt sind. Und beginnt diese Ausführung eben deswegen auch damit, dass er deswegen, also aufgrund ihrer Umkehr und Buße, dass er deswegen umso mehr erfreut ist. Und vielleicht müssen wir uns hier nochmal auch ganz genau vor Augen stellen, an wen diese Worte gerichtet sind. In der Mitte von Vers 9 heißt es dann einmal, denn ihr. Und daraus wird auch deutlich, dass diese Worte an die Gemeinde in Korinth, also an die Gläubigen in Korinth gerichtet ist. Und somit, meine ich, können wir dieses Wort einfach auch sehr gut jetzt auf uns übertragen und auf die Situation oder auf das, was ich hier eben ansprechen möchte. Also in erster Linie richtet sich das Wort an die Gläubigen. Und wir lesen hier im Prinzip mehrfach von Betrübnis und von gottgewollter Betrübnis. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um das eigentlich wirklich innerlich zu verstehen, was dieser Text ausdrückt. Also zuerst mal Betrübnis. Was heißt das eigentlich und wie könnten wir das übersetzen? Gerade wenn es auch nach Gottes Willen geschieht, ja. In der neuen Luther-Übersetzung ist von Traurigkeit die Rede. Das finde ich noch so, Also ist jetzt nicht falsch, ja, aber war für mich noch nicht so griffig, noch nicht so gut verständlich. Die neue Genfer Übersetzung und auch die neue evangelistische Übersetzung, die reden an der Stelle, wo von Betrübnis die Rede ist, von Schmerz. Also ein gottgewollter Schmerz. Und dann begegnete mir in der Apostelgeschichte, im 2. Kapitel kann man das nachlesen, dort, wo die erste Gemeinde entsteht, da heißt es dann, als sie aber das hörten, nämlich das Wort Gottes, das Evangelium, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und dieses, was übersetzt ist mit durchs Herz dringen, das kann man anders auch übersetzen, wie mit einem Stich oder wie mit einem Schnitt. Und damit wird, glaube ich, jetzt einfach nochmal deutlich, was hier ausgedrückt ist. Dass Betrübnis wirklich etwas Stechendes ist, etwas, was uns durchaus auch wehtun kann. Und was uns deswegen vielleicht auch manchmal gar nicht so leicht fällt anzunehmen. Ja, und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, was ist das jetzt hier für ein Schmerz und ein Stich, um den es hier eigentlich nur gehen kann? Ihr Lieben, wenn wir etwas getan haben, was letztendlich uns vom Herrn wegführt, wenn wir an einer Stelle ungehorsam sind, dann ist es ein Schmerz über diese Schuld und über diese Mitverantwortung, so könnte man es am besten ausdrücken, die wir als Mensch eigentlich am Tod Jesu in dem Moment haben. Und das gilt für uns. Wir leben inzwischen in der Vergebung. Aber das gilt dann natürlich auch für diejenigen, die den Herrn noch nicht kennen. Und Betrübnis ist etwas, das der Herr wirkt, das Gott gewollt ist durch den Heiligen Geist, damit wir eben diese Schuld und diesen Ungehorsam auch erkennen. Und nochmal für uns. Dieses Wort stellt nicht die Heilsgewissheit in Frage. Das war so ein Problem, wo ich auch Klarheit für mich bekommen musste in der Vorbereitung. Paulus macht hier vielmehr ein geistliches Prinzip deutlich, nämlich, dass die Buße eines Ungläubigen zur Errettung und in den Glauben führen kann oder führt, also die Umkehr. Und er macht deutlich, dass die Sünde eines Gläubigen und die Entfernung von Gott, das ist nämlich das Gegenteil davon, Gott die Ehre zu geben, dass das für uns Gläubige zur Abkehr von der Sünde führen soll. Betrübnis ist dazu da, dass wir erkennen, dass wir hier auf dem falschen Weg sind, dass wir uns von Gott entfernen und in der Sache, um die es geht, wieder umkehren. Also, ihr Lieben, in der Nachfolge werden wir manchmal abgelenkt und dann brauchen wir eben eine Kurskorrektur. Und die brauchen wir, weil wir manchmal unsere Gedanken und unsere Herzen mit Dingen füttern, von denen wir voll werden, die aber nicht Gott gewollt sind. Wir konsumieren manchmal zu viel von dem, was uns so leicht begegnet, was uns so ständig zur Verfügung steht, sei es das Internet, sei es der Fernseher, sei es, was weiß ich, irgendwas zum Lesen, sei es irgendwie der Sport in einem übertriebenen Sinn oder ein anderes Hobby. Ihr Lieben, wir können uns ganz wunderbar ablenken, wenn wir da nicht Obacht geben. Ja, und so passiert es eben auch sehr schnell und das Wort warnt uns auch davor, dass wir doch zu sehr und zu schnell in den Zeitgeist dieser Welt abdriften. Und davor meine ich, warnt uns dieses Wort und will uns eben ermutigen, da auch immer wieder neu auf diese Dinge hinzuschauen und die Umkehr anzugehen. Ja, und auch für uns. Welche Gesprächsthemen hast du mit deinem Nächsten, wenn wir einander begegnen? Wir haben ja nach wie vor Möglichkeiten, das finde ich auch immer sehr schön. Ja, es ist nicht so, dass wir irgendwie 7 Tage die Woche nur für uns sind und einander nur am Sonntag hier begegnen. Nein, worüber redest du mit deinen Nächsten? Wo lebst du vielleicht auch nicht im Frieden mit Gott? Wogegen rebellierst du gerade so? Und mich hat es selber dann in der Vorbereitung auch nochmal dazu hingeführt. Ich musste mich daran erinnern, wie es das erste Mal war, als ich wegen meiner Sünde Gott gewollt betrübt wurde. Also unmittelbar, bevor ich mich letztendlich bekehrt habe. Und ich musste auch daran denken, welche Freude dann eigentlich daraus erwachsen ist, als ich mich bekehrt habe. Und ich habe gedacht, wo ich mich da jetzt zurückerinnert habe, wie schön es einfach auch ist, sich an seine eigene Bekehrung zurückzuerinnern. Wie das war, als Gott diese Betrübnis auf mein Herz gelegt hat. Herbst 1987. Mir wird es immer wichtiger, mir das so klar zu machen, wann das war. Und ich weiß noch, als ich diese Betrübnis bekommen hatte, da musste ich den Raum verlassen. Da musste ich rausgehen an die frische Luft. Und es war ein kalter Abend und es war dunkel. Weil ich damit umgehen musste. Weil ich das erste Mal ernsthaft mit Gott reden wollte darüber. Weil ich das mit ihm ausmachen wollte. Und weil ich das annehmen wollte. Ja, welche Geschichte kannst du erzählen? Welche Geschichte hast du erlebt? Das können wir jetzt schlecht alle miteinander besprechen, aber stellt euch das vor Augen. Macht euch das wieder neu bewusst. Wie ihr diesen Schritt getan habt, zum Frieden Gottes zu gelangen. Und welche Freude das zur Folge gehabt hat. Aber wie ist es dann bei dir weitergegangen? Wie war dein Weg? Wie oft musstest du seither über Wege auch betrübt sein, weil du dich vielleicht in einzelnen Dingen abgewendet hast? Und wie oft musstest du umkehren? Ehrlich gesagt, seither trägt mich der Glaube mein ganzes Leben lang durch. Aber ich habe Phasen erlebt, da war ich ziemlich weit weg. Trotz allem. Obwohl ich dieses Fundament habe. Und obwohl ich immer darum wusste, dass mein Herz errettet ist. Aber ich glaube, ich würde heute nicht hier stehen und zu euch reden, wenn mich Gott nicht auch manchmal vor den einen oder anderen Wendepunkt gestellt hätte und gesagt hätte, du, das ist jetzt problematisch. Das muss anders weitergehen. Und wenn er mich nicht liebevoll eigentlich und behutsam auch verändert hätte. Ja, und so ist es Gnade, dass ich heute hier bin und dass ich über sein Wort auch reden darf. Im Hebräer 3 heißt es, Vers 14, denn wir haben Anteil an Christus bekommen durch unsere Bekehrung. Wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Da wollen wir doch gerne dabei sein, dass wir das standhaft festhalten bis ans Ende. Und ich weiß darum, dass mein Name in dem Buch des Lebens steht und das ist mein Heil und meine Freude. Und durch dieses Heil, und das ist das, was ich euch heute auch wieder neu aufzeigen möchte, durch dieses Heil habe ich eine feste Zuversicht und eine lebendige Hoffnung. Ja, auf dem Weg des Heils möchte ich wandeln und Gott, der Allmächtige und Allwissende, der Armin hat es vorhin auch angesprochen gehabt, Gott, der Allmächtige und der Allwissende, möge dich und mich auf diesem Weg bewahren und leiten. Er weiß, wo du stehst, er weiß, was du brauchst und er hat die Allmacht, dich in deinem Leben auch zu verändern. Ihr Lieben, und um es einfach auch klar zu sagen, das Wort Gottes lässt uns ja nicht im Unklaren darüber, dass wenn wir diesen Schritt in unserem Leben hinein in die Nachfolge bei Gott noch nicht getan haben, was uns dann blüht, nämlich die Betrübnis der Welt, so heißt es hier, und das sind die weltlichen Sorgen, das sind die weltlichen Nöte, das sind auch die weltlichen Lüste, die wir unter Umständen, nicht wir, aber die Menschen eben haben, die führen nicht in die Ewigkeit bei Gott, sondern die führen in die Ewigkeit des Todes. Ja, es ist wichtig, dass wir einmal in einem Gebet unsere echte Bekehrung vor Gott gesagt und ausgedrückt haben und vor Gott gebracht haben, dass wir umkehren wollen. Und dann ist es eben auch etwas, das wir nie mehr bereuen brauchen und worüber wir auch keine Betrübnis mehr haben müssen, weil wir wissen, und das ist die Heilsgewissheit, weil wir wissen, dass wir errettet sind. Und auch wenn wir mal abdriften, so dürfen wir wissen, dass uns Gott ja in seine Hände aufnimmt, wenn wir wirklich umkehren. Und im Vers 11, ja, wir müssen zwar jetzt weitermachen, aber da kann man auch noch mal einige Aspekte echter Umkehr nachlesen und sich damit beschäftigen. Das zeigt hier auf, was die Korinther eben auch getan haben in ihrer Umkehr, die sie aus ihrer Situation heraus dann verfolgt haben. Ich komme zum dritten Teil, die lebendige Hoffnung. Und wir gehen zurück in den Römerbrief und dort haben wir den Vers 2 noch gar nicht weiter angeschaut. Es heißt ja dann, durch den, also den Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Also das ist diese Gewissheit und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Also Gnade haben wir ohne Verdienst, ohne Werke. Aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und wir sind nicht aus Werken, sondern aus Glauben errettet. Das haben wir jetzt schon gehört. Und wir dürfen jetzt, auch jetzt aufs Neue, dieses Angebot annehmen, Frieden mit Gott zu haben. Und aus dieser Gnade heraus, von der hier die Rede ist, haben wir durch Jesus Christus auch Zugang zum Vater. Und die Trennung von Gott, Armin, das hast du auch vorhin angesprochen, dieser Riss, der da ist, ist überwunden. Jesus Christus steht also im Mittelpunkt. Und immer wieder neu ist es gut, wenn wir uns gegenseitig dazu ermutigen, dass Jesus Christus zuerst kommt und dass wir nur durch ihn auch den Glauben haben und in der Gnade leben dürfen. Ja, und dann ist jetzt hier von Rühmen die Rede. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Mit dieser Formulierung des Rühmens habe ich auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt in der Vorbereitung. Lauter Schwierigkeiten irgendwie, aber ich hoffe, ich habe eine Antwort gefunden, die ihr auch nachvollziehen könnt. Ich habe nochmal nachgeschaut. Was ist eine andere Formulierung für dieses Rühmen? Was bedeutet das eigentlich? Rühmen meint, dass man etwas oder jemanden besonders positiv hervorhebt. Ja, okay. Also wir heben die Hoffnung hervor auf die Herrlichkeit Gottes. Man könnte auch sagen, man lobpreist die Hoffnung, die wir haben, die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und letztlich überzeugt hat mich, dass das Zeichen oder ein Zeichen von Ruhm und Ehre eine Krone, ein Kranz, ein Siegeskranz ist. Und viele von euch, die werden, so, da wird sofort Klick machen, ja, und so ging es mir dann nämlich auch. Wir haben an wenigstens zwei Stellen im Neuen Testament das Thema mit dem Siegeskranz drin. Nämlich dort, wo Paulus einmal in 1. Korinther 9 einen Vergleich der Nachfolge und des Dienstes mit einem Wettkampf herstellt. Er vergleicht das und sagt, jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Also, wenn wir hier sagen, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, dann bekommen wir eigentlich einen Siegeskranz der Hoffnung verliehen, nämlich die Herrlichkeit bei Gott. 2. Timotheus 4, Vers 8, das ist die zweite Stelle, die ich gefunden habe. Hier redet Paulus um die Treue in der unverfälschten Verkündigung. Und am Ende spricht Paulus dann von seinem vollendeten Lauf und sagt, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Die Krone der Gerechtigkeit. Und ich fand auch sehr schön, dass es am Ende von diesem Vers heißt, dass wir seine Erscheinung liebgewonnen haben. Und auch das ist eigentlich nochmal ganz wichtig. Ich komme dann gegen Ende auch gleich nochmal drauf. Ja, dieses Liebgewinnen, dass wir den Herrn Jesus liebgewinnen. Und dass wir auch diese Krone, die wir haben, dass wir die liebgewinnen. Und dass uns das etwas wert ist in unserem Leben. Also wir nehmen die Hoffnung an, wir nehmen diesen Siegeskranz an und wir lobpreisen sie. Und wir dürfen wissen, dass diese Hoffnung voller Gewissheit ist. Wir sollen sie festhalten, sagt das Wort Gottes. Oder an anderer Stelle ist davon die Rede, dass diese Hoffnung gut ist. In der Schöpfung lesen wir das auch, dass sie gut ist. Ja, und so haben wir eine lebendige Hoffnung, eine Hoffnung, die uns aufbewahrt ist im Himmel. Und im 1. Petrus, eine weitere Stelle, die ich auch vorlesen möchte, 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 5. Ich lese vor. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unverfänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zum Heil. Das ist die Errettung, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Das ist die von Gott bestimmte Zeit, zu der er uns zu sich in die Ewigkeit dann holen wird. Ja, und wie wunderbar ist dieses Wort, das uns Gewissheit gibt. Und das ist mir auch so grundlegend wichtig, über diese Gewissheit, die für euch einfach auch nochmal auszubreiten und hier darzustellen. Und auch einfach um diesen Zeitbezug hier zu wissen. Ja, und wir dürfen aus diesem Wort heraus auch erkennen, dass es eine lebendige Hoffnung ist. Und die Herrlichkeit Gottes wird an verschiedenen Stellen im Wort Gottes ja beschrieben. Eine davon haben wir gerade eben gelesen in dem 4. Vers, wo es heißt, dass dieses Erbe, also die Herrlichkeit bei Gott, dass sie unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich ist. Das letzte Mal, dass ich hier vorne gepredigt hatte, habe ich und auch darüber geredet, dass wir dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Danach sehnen wir uns doch immer wieder auch, ja, dass wir ja unsere Natur, dort wo wir nämlich scheitern, da merken wir das ganz besonders, dass wir unsere Natur gerne auch verlassen möchten. Und das Wort Gottes lässt uns nicht im Unklaren drüber, dass wir ihm gleichgestaltet werden. Wir dürfen aus dem Philipperbrief wissen, dass wir ein Bürgerrecht im Himmel haben. Wir zählen vollwertig dazu im Himmel. Wir haben dort Rechte. Wir werden verwandelt in seinen Leib der Herrlichkeit, heißt es. Und wir sollen Kinder Gottes heißen, ihm gleichgestaltet werden und wir werden sehen, wie er ist. Das ist die Herrlichkeit bei Gott. Ich komme zum 4. und letzten Punkt und habe den überschrieben mit Hausaufgaben und Fazit. Klingt ein bisschen nach Schule, ist es vielleicht auch. Der erste Unterpunkt, nimm die Bedrängnis an und folge Jesus trotzdem nach. sei anderen ein Zeugnis angesichts dieser lebendigen Hoffnung, in der du stehst. Gott weiß um deine Situation. Gott weiß darum, wie es dir geht und wo du gerade stehst. Im 5. Buch Mose, die Verse begegneten mir die Tage. Da war ich so getroffen. Da heißt es im 8. Kapitel ab Vers 2. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr dein Gott dich geführt hat. Diese 40 Jahre lang. In der Wüste. Mir macht ein Jahr Corona echt zu schaffen, an dem einen oder anderen Tag. Das ist wirklich so. Und ich habe meine Mühe da damit. Aber wisst ihr, dann lese ich ein solches Wort und denke mir, Michael, was jammerst du eigentlich rum? Vor dir selber. Ich will ja gar nicht unbedingt andere damit belästigen, ja? Aber hier geht's mir um mein Herz und wie ich es vielleicht selber auch schützen kann vor einem solchen Denken. Und dann sagt das Wort Gottes, und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste. Wow. Was hat der Mose wohl nach dem ersten Jahr gesagt? Gut, er wusste vielleicht noch nicht, dass noch 39 weitere Jahre kommen, ja? Aber wann wissen wir, wann Corona zu Ende sein mag? Und wer sagt uns überhaupt, dass nicht danach etwas kommt, was uns auch Schwierigkeiten bereitet? 40 Jahre lang Wüste. Und dann, auch wenn ich vielleicht jetzt flapsig rede, aber ich fand das so krass. Ich war so getroffen von dem, was weiterkommt, um dich zu demütigen. Vor den Herrn nämlich. Um dich zu prüfen. Damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Das ist der Weg Gottes mit uns Menschen. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna. Das heißt, Gott trägt uns trotzdem hindurch, vielleicht anders als wir meinen. Aber der Herr lässt uns nicht im Unklaren über das Geschehen und trotzdem trägt er uns hindurch. Und speiste dich mit dem Manna, genau, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir. Stimmt, ich habe heute ein neues Hemd an. Und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. Ist es nicht genial? Ich weiß nicht, wie es mir geht, wenn ich 40 Jahre lang durch die Wüste laufe, aber das Wort Gottes sagt, die Füße schwellen nicht an. Jedenfalls ging es dem Volk Israel so. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. So geht Gott mit uns um. Ich habe diese Textstelle mit Sicherheit schon zigfach gelesen. Und jetzt hat sie mich neu getroffen. Und deswegen musste ich das an euch weitersagen und euch damit reinnehmen. Gut zu wissen, dass wir eine lebendige, eine glückselige Hoffnung haben, auf die wir bauen können. Und das Wort Gottes lässt uns auch nicht im Unklaren über den zweiten Punkt, nämlich, dass wir im Wort Gottes auch bleiben sollen. Dazu werden wir aufgefordert im Epheserbrief, nämlich bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Und hier möchte ich mit euch gemeinsam diesen Blick wieder auf den Herrn Jesus einfach auch lenken und was Gottes Plan schon in diesem Leben eigentlich mit uns ist, nämlich dass wir immer wieder auch Christus in den Blick bekommen und wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, sondern wir sollen wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Und ich will mich und uns alle wieder neu dazu ermutigen. Aber ich bin davon überzeugt, dass eben auch die aktuelle Bedrängnis so zu einem standhaften Ausharren gereicht. Und das lesen wir ja im Römerbrief, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Drittens, wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Und hier fasse ich mich kurz, wenngleich mir das unwahrscheinlich wichtig ist. Wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun, der, nachdem er wegen unserer Sünde wegen gestorben ist und begraben wurde, auch wieder auferstanden ist. Er lebt. Und er ist aufgefahren in den Himmel und lebt dort bei Gott. Und von dort wird er auch ein zweites Mal kommen. Das Wort lässt uns darüber nicht im Unklaren, sondern gibt uns Gewissheit, dass es so sein wird. Und es ist wichtig, dass wir in dieser Erwartung eben auch leben und daran will ich glauben, darauf will ich harren, dass er bald wiederkommt. Umso mehr, wie wir in diesen Zeiten leben im Übrigen. Viertens. Die Bewährung, von der im Römer 5 hier die Rede ist. Die Bewährung zeigt sich nach meinem Dafürhalten in der Nachfolge. Und jetzt mache ich es fast ein bisschen wie Paulus von der Formulierung her. Und die Nachfolge zeigt sich in der Treue zum Wort Gottes und in dem Dienst, den ich tue. Nochmal. Die Bewährung zeigt sich nach meinem Dafürhalten in der Nachfolge und die Nachfolge zeigt sich in der Treue zum Wort Gottes und in dem Dienst, den ich tue. Und ich kann deswegen nur immer wieder staunen, wie viel Segen der Herr eigentlich auch für den Dienst gibt. Und auch wenn ich oftmals mit leerem Händen vor ihm stehe, wie wir vorhin auch in dem Lied gesungen haben, so gibt er doch etwas und bereitet ein Werk, das ihm Ehre macht. Ja, und wenn ich auf mich schaue, dann sehe ich aber oftmals nur den Berg, der irgendwo vor mir steht. Ja, und ich bin so gesehen nicht so gut zu Fuß und kletter nicht so wahnsinnig gern. Schon gleich gar nicht, weil es anstrengend ist. Es ist manchmal einfach anstrengend. Ja, und wenn ich nur auf mich schaue, dann würde ich wahrscheinlich so manchen Weg tatsächlich nicht gehen. Ganz ehrlich. Dann sehe ich die Umstände und finde ständig irgendwelche Gründe, warum etwas nicht geht. Und dann darf ich aber auch erleben, wie der Herr gut ist und freundlich ist. Und wenn ich es probiere, wenn ich mich hinsetze, wenn ich zu ihm bete, der Herr macht vieles möglich und geht viele Wege mit dir und mit mir. Und das ist dann einfach auch schön zu sehen. Und das ist dann eben auch ein großer Segen. Und ich staune dann eigentlich am allermeisten, wie er doch gerade auch mein Herz, das oftmals so träge ist und keine Ahnung was alles, wie er das Herz eigentlich festigt und den Glauben dann eben auch stärkt. Ja, und in dieser lebendigen und glückseligen Hoffnung, da lässt er eben auch nicht zu Schanden werden. Und Paulus schließt jetzt hier im Prinzip auch den Kreis dieser Ausführung. Und ich möchte einfach auch sagen, dass diese fünf Verse hier im Prinzip auch so eine geistliche Wahrheit eben sind. Und ich habe mir irgendwie in Klammern dazu geschrieben, wenn wir über geistliche Wahrheit reden, dann ist das das Gegenteil von Torheit. Und warum ist das wichtig, einfach auch zu wissen, dass das ein gutes Wort ist, das nicht dumm ist, sondern das uns ja anleiten will und dass das uns irgendwo in der Nachfolge bestärken will, ja, damit wir ihm einfach die Ehre geben. Deswegen denke ich, ist das so wichtig. Fünftens, Im Vers 5 ist davon die Rede, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Das ist die selbstlose Agape-Liebe Gottes und die ist überfließend ausgegossen in unsere Herzen. Und auch wenn die Zeit fortgeschritten ist, ganz kurz der Blick aufs Kreuz. Ich habe mir dieses Bild nochmal bewusst gemacht. Wenn unser Herz der Punkt ist, wo die beiden Balken sich treffen und überkreuzen, dann ist die Liebe Gottes genau in dieses Zentrum hinein ausgegossen, in unser Herz hineingegeben. Und sie ist überfließend. Und jetzt haben wir zwei Richtungen. Diese Liebe, die sollen wir dazu einsetzen und sollen wir dazu gebrauchen, sie zurückzugeben an Gott. Anzuschauen oder zu schauen auf Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland, damit wir ihn erkennen. Und auf der anderen Seite, in der Waagerechten, dass wir immer auch jemanden in den Blick nehmen, einen Bruder, eine Schwester, einen Nächsten, der um uns herum ist oder auch die. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Ja, und so möchte ich abschließen. Die Predigt, die kann ich sachlich formulieren und sagen, der Glaube an die lebendige Hoffnung. Ich kann aus dieser Überschrift aber auch eine Aufforderung machen, nämlich mit einem Ausrufezeichen, Glaube an die lebendige Hoffnung. Und mein Anliegen an dich ist, Glaube an die lebendige Hoffnung. Dass du sagen kannst, ich glaube an die lebendige Hoffnung. Ich möchte beten. Lieber Vater, dein Wort ist gut und freundlich und überaus lieblich. Und ich danke dir dafür, dass du unser Herz damit anrühren willst. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht im Unklaren lassen willst, sondern dass du unser Herz zu dir hin bewegen möchtest, zu dir hin verändern möchtest und dass du uns neuen Mut, neue Hoffnung geben möchtest, dass du uns bei dir festigen möchtest, durch alle Zeiten hindurch. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du so freundlich zu uns bist und dass du, egal wo wir stehen, uns immer wieder auch neu ein Angebot machst und Frieden in unser Herz hineingeben möchtest. Ich danke dir von Herzen und bete darum, Herr, dass uns das begleitet, dass wir das mit in die Woche hineinnehmen und dass uns das im Glauben festigt. Ich danke dir für dein gutes Wort, Herr. Amen.